Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Musik muss man nicht einordnen können. Also, er hat, glaube ich, auch geschrieben, dass er das Album als Art Klangbilderbuch sieht. Das fand ich eigentlich ganz passend, weil es auch wirklich eben immer diese Bilder gibt. Pro Stück wird man in so eine Art von Bild oder Welt mit reingenommen und dann das nächste Stück ist dann wieder eine andere.
Ihr hört den Jazz Moves Schnack mit Stefanie Lottermoser und Jan Persch.
Moin Steffi.
Moin Jan.
Wir sind per Zoom miteinander verbunden. Wir in Hamburg, ein paar Kilometer voneinander entfernt. Und etwas weiter entfernt in Berlin sitzt eine fast relativ frisch gebackene Jazzpreisträgerin, Fabia Mantwill. Hallo Fabia.
Hi, ich grüße euch.
Schön, dass du bei uns bist, auch wenn wir nicht in einem Raum sind. Irgendwie geht es ja trotzdem, wir kennen es alle gar nicht mehr anders.
Stimmt, ja.
Nicht wahr? Ja, genau. Glückwunsch nochmal zum Jazzpreis, auch wenn es jetzt auch schon wieder über 3 Monate her ist. Ist ja ein frischer Preis gewesen, gab es nie vorher etliche Kategorien und du hast ihn gewonnen in der Kategorie Arrangeurin des Jahres für deinen Song Ophelia. Und du hast direkt, ich habe es gerade nochmal geguckt, du hast diese Nachricht bekommen und hast direkt danach performt. Also wirklich so 20 Sekunden danach so ungefähr. Das ist auch echt ein bisschen verrückt, oder?
Das war schon ganz schön heftig, ja. Das war so ein Schockmoment, weil ich wusste es ja auch nicht. Und dann wussten wir, okay, wir spielen jetzt gleich. Und dann lief das so, nachdem, also wir haben aufgebaut parallel und dann lief das auf der Leinwand und wurde gerade angesagt. Und ich war so, what? Und dann haben wir kurz gefeiert, so 2 Sekunden. Und dann war auch schon wieder, dann war die Live-Schalte und dann waren wir da. Und dann habe ich ja gesungen. Und gerade beim Singen ist es auch nochmal so ein Ding, weil die Stimme dann natürlich echt so, huh.
Aber man hat es echt keine Sekunde gemerkt. Ich dachte auch kurz, oh Gott, und jetzt muss sie singen.
Ja.
Und du hast es mit einer Ruhe durchgezogen auf der Bühne. Das fand ich sehr anerkennens- und bewundernswert. Und das war auch ein wirklich wahnsinnig schöner Song, den du da performt hast.
Absolut, das war mein Highlight dieses ganzen Abends. Ich dachte, was ist das so? Also ich hatte deinen Namen natürlich schon mal gehört, hatte vielleicht sogar mal kurz reingehört in die Platte, wie das ist, wenn man so viel Musik hat auf dem Schreibtisch beziehungsweise in den E-Mail-Postfächern. Aber da wurde ich echt erstmal so richtig auf dich aufmerksam und dachte, was ist das für ein Song, was ist das für eine Frau und vor allen Dingen, was ist das eigentlich für eine Sprache, die du da singst, Fabia?
Also der Song war, ist ein Volkslied aus Finnland. Und ich habe ja ein halbes Jahr in Finnland auch gewohnt und gelebt und studiert an der Sibelius-Akademie im Erasmus-Programm. Und habe dort sehr viel finnische Volksmusik kennengelernt, aber auch tatsächlich afrikanische Musik. Und eben dieser finnische Song war für mich auch so ein Sinnbild dieser Zeit. Und diese Zeit war ja sehr offenbarend und sehr besonders für mich. Deshalb war es mir so ein Bedürfnis, das da auch mit hinzubringen zum Jazzpreis und das zu teilen.
Warum geht's denn in dem Song?
Der Song an sich ist eigentlich ganz witzig, weil da geht es um zwei, ich sag mal, für die Finn sehr, sehr wichtige Themen, nämlich Natur. Und das ist ja relativ typisch für so ein Volkslied, aber auch Alkohol. Und
wollte gerade sagen.
Da passt das. Nein, Quatsch. Nein, aber ich hatte tatsächlich auch mal eine Finnin, die dann da war bei einem Konzert und die sagte, also ich kenne ja viele Volkslieder, aber das dann entweder über Alkohol oder über Natur, aber dass dann beides in einem Song ist, ist ja schon sehr ungewöhnlich. Ja, aber tatsächlich war es bei dem Song wirklich, dass ich den zum ersten Mal gehört habe und irgendwie, ja, der hat einfach was mit mir gemacht und dann habe ich das beschlossen, dass ich den gerne lernen möchte. Natürlich auch in der Sprache, die relativ schwer ist zu lernen und seitdem habe ich den immer so mitgetragen und habe dann entschieden, dass wir den für den besonderen Anlass dann performen vor Ort.
Wenn es um Alkohol geht, hast du ja quasi doch den Preis gefeiert und angestoßen, verbal, genau. Ohne dass es die Zuhörerinnen gemerkt haben.
Genau, ohne dass es jemand wusste.
Ja. Sehr gut.
Ja, und das ist toll an diesem Song, ist, wir reden jetzt die ganze Zeit drüber, ohne dass ihn jemand kennt. Man kann das auf YouTube nachhören. Ich glaube, gerade bei der 34-Minuten-Marke fängst du an zu singen ungefähr. Ich finde auch, das hat irgendwie einen Spirit, wo man sich erst fragt, ja, das ist irgendwie afrikanisch. Und dann denkt man, ja, es hat aber auch eben dieses, ja, skandinavische. Ich musste auch zwischendurch an Björk denken, auch an der Art der Phrasierung irgendwie. Das
Ja, Björk ist auf jeden Fall ein großer Einfluss für mich. Also ich liebe Björk auf jeden Fall und es ist schön, dass du das sagst. Ja, ich glaube, ich wollte da auch gerade bei diesem Preis so einen sehr intimen Moment schaffen und es ist natürlich auch umso mehr mit diesem Announcement oder dieser Ansage davor, dass ich dann diesen Preis gewonnen habe, war das natürlich dann nochmal umso intimer und umso aufregender, weil es wirklich jede Note zu hören ist und so ganz klein und irgendwie dann aber auch so eine Größe bekommt in dem Song. Und ja, es war auf jeden Fall ganz, ganz aufregend für uns alle, das zu machen.
Ja, du bist ja auch so ein bisschen ein Sprachtalent, oder?
Ja, also ich liebe Sprachen. Ich glaube, vielleicht ist das auch so dieser Bezug zur Musik, aber ich finde, dass sowohl musikalisch, aber auch durch die Sprache in der Musik ganz viel transportiert werden kann. Und jede Sprache hat so ihren eigenen Rhythmus und ihren eigenen Klang und ihre eigene Wellenform. Und das finde ich super faszinierend, gerade wenn es eben um Musik geht. Und das ist deshalb auch öfter in meiner eigenen Musik zu finden, dass ich andere Sprachen nutze, um verschiedene Messages rüberzubringen.
Du singst ja auch manchmal auf Swahili, ne?
Genau, ja. Also ich habe zwei Songs, die sind auf Swahili.
Ja.
Ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass ich jetzt eine Konversation in Swahili durchführen würde. Aber ich habe ein paar Monate war ich immer mal wieder auch in Afrika, unter anderem auch in Tansania. Und habe eine sehr gute Freundin, die in Tansania wohnt und auch dort aufgewachsen ist. Und wir haben tatsächlich zusammen an den Lyrics für den Song gearbeitet. Und ja, also gerade für diesen Song Sasa Ndio Sasa, den ich auch auf der Platte singe, eben in Swahili, da geht's eben darum, diese positive Energie zu transportieren und so eine Art, einfach im Hier und Jetzt zu sein. Das heißt auch Sasa Ndio Sasa, im Hier und Jetzt. Mhm. Und das ist für mich so ein bisschen so ein Aufruf und so eine Art Weckruf auch, dass für uns, dass wir wirklich jeden Moment genießen und aus jedem Moment das Beste machen und Verantwortung übernehmen für jeden Moment, den wir doch irgendwie immer wieder gestalten können. Und in jedem Moment gibt es auch was Schönes und Positives mitzunehmen, auch wenn es vielleicht am Anfang schwerfällt, das zu sehen. Und ich meine jetzt umso mehr natürlich in der Zeit, durch die wir gerade gegangen sind, glaube ich, dass sowas sehr, sehr wichtig ist zu transportieren. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich das in deutscher oder englischer Sprache einfach hätte nicht so gut und so tief kommunizieren können. Mhm. Und deshalb ist dann meine Wahl auf Swahili gefallen.
Schön.
Ja, eine sehr lautmalerische Sprache irgendwie. Da steckt viel drin.
Und sehr rhythmisch. Ja. Also ich habe tatsächlich dann auch nochmal ich hatte den Song fast fertig eigentlich, so auch gerade in der Melodie. Und dann haben wir die Lyrics geschrieben. Und dann hat sich irgendwie rausgestellt, weil die Sprache hat ja auch so einen Fluss irgendwie. Und ja, und dieser Fluss musste sich dann natürlich wieder, oder die Melodie musste sich dann wieder entsprechend an den Fluss anpassen. Dann habe ich es nochmal ein bisschen umgeschrieben, damit das dann noch mehr Sinn macht, sprachlich. Aber das ist natürlich total spannend, das zu entdecken, wie die Sprache die Musik beeinflusst und andersrum.
Klar. Ich glaube, ich habe in einem Interview-Video, das ich von dir gesehen habe, auch dich sagen hören, dass das, was du eben schon beschrieben hast, um was es in dem Song geht, dass man im Hier und Jetzt ist, dass das auch was ist, was dir prinzipiell bei deiner Musik sehr wichtig ist, dass die Leute einfach auf deine Konzerte kommen und einfach da sind und dass man einfach in dieser ganzen hektischen Zeit, in die wir ja jetzt schneller als wir schauen können, schon wieder zurückgehen oder gedrängt werden, dass man einfach viel mehr lernt, den Moment zu genießen und einfach sich auf die Musik einzulassen und einfach im Hier und Jetzt zu sein. Das ist was prinzipiell eine Aussage von deiner Musik sein soll, glaube ich, oder?
Genau, das ist auf jeden Fall so. Also ich glaube, ich würde es auch als so eine Art Innehalten beschreiben, dass man wirklich sich auf den Moment einlässt, das, was passiert, was man erlebt, was man fühlt, was man hört und das auch zulässt, egal welche Art von Gefühle da sind. Und ja, das ist mir super wichtig, da so ein Bild zu malen und alle dann dieses Bild, also Teil des Bildes werden zu lassen.
Ja, wir wollen auch kurz innehalten und dich kurz vorstellen. Mhm. Fabia Mantwill in 30 Sekunden. Felix, bitte.
Fabia Mantwill wurde 1993 in Berlin geboren. Sie wuchs in Chemnitz auf und studierte Jazz in Hamburg, Berlin und an der finnischen Sibelius-Akademie. Sie nahm an internationalen Workshops teil und wurde 2018 vom bekannten Komponisten Vince Mendoza ausgewählt, um Arrangements für das niederländische Metropole-Orchester zu schreiben. Seit 2017 spielt sie mit ihrem Fabia Mantwill Orchestra. Fabia tourt bereits in China, Indien, Brasilien und Westafrika. 2021 erschien ihr Debütalbum mit dem 23-köpfigen Orchester und prominenten Gästen. Außerdem bekam sie den Deutschen Jazzpreis als Arrangeurin des Jahres für ihren Song Ophelia.
Danke, Felix. Ja, beeindruckende Vita. Du bist 27, das ist ja eigentlich für Jazz-Verhältnisse quasi noch kindlich, fast.
28 mittlerweile.
28, okay. Dann Glückwunsch nachträglich. Wann hast du Geburtstag?
Im Juni.
Im Juni, okay, Sommerkind. Sehr genau. Gut. Nee, es stimmt aber tatsächlich. Ich glaube, wir hatten sonst, unser Jüngster war, glaube ich, Silvan mit 30, glaube ich. Mhm. Finde ich super, dass wir auch irgendwie nach die nächste Generation ein bisschen featuren, auf jeden Fall. Ja, sag mal, Fabia, was hast du eigentlich alles studiert? Weil man liest so viel, du spielst so viele Instrumente, Saxophon ist natürlich dein Hauptinstrument und Gesang, aber du beherrschst auch noch andere, aber du hast dich dann irgendwann aufs Saxophon konzentriert, oder?
Genau, also ich habe so diese ganz klassische Ausbildung angefangen im Kindergarten mit Blockflöte und Gitarre, was ich dann ganz schnell zur Seite geschoben habe und durch klassisch Klavier ersetzt habe. Ich glaube, 5 oder 6 war ich da. Und klassisch Klavier habe ich dann auch sehr lange weiterverfolgt, parallel auch zum Saxophon. Saxophon habe ich dann im Alter von 10 Jahren angefangen. Und ja, mit 18 bin ich dann nach Berlin gegangen, habe am Jazzinstitut Saxophon studiert, also Hauptfachsaxophon. Und habe im Rahmen dieses Programms dann auch ein Semester in Finnland, also in Helsinki an der Sibelius-Akademie studiert, was für mich super, super spannend war, weil ich, glaube ich, genau das auch gesucht habe, diese andere Art, auch Musik zu machen. Und in Finnland war es so toll, die hatten ein Studiumszweig, der hieß Global Music Masters. Und da waren im Prinzip Leute aus aller Welt, die alle möglichen und verrückten Instrumente gespielt haben. Und jeder hatte eine ganz andere Art, Musik zu spielen, Musik zu hören, Musik zu machen und zu interagieren. Und einige konnten gar keine Noten lesen, andere haben wirklich alles nur übers Gehör gemacht, über die Sprache. Also es war so ein ganz authentischer Dialog, in dem Musik stattgefunden hat. Und das war was mich super fasziniert hat und sehr inspiriert hat. Und was ich, glaube ich, auch so ein bisschen vielleicht vermisst habe und auch gesucht habe und da irgendwie dann zum ersten Mal gefunden habe. Und genau, und dann habe ich, nachdem ich meinen Bachelor abgeschlossen habe in Berlin, in Hamburg den Dr. Langner Jazzmaster gemacht, mit Schwerpunkt auf Komponieren, Arrangieren für größere und genreübergreifende Ensembles. Und das war was ich sowieso machen wollte und mit verschiedenen Leuten zusammenarbeiten durfte, unter anderem mit Christian Elsässer in München oder Pete Churchill in London. Und ja, wo ich mich dann wirklich immer mehr auch fokussiert habe und fokussieren konnte auf mein eigenes Orchester und auf Schreiben für eben größere Ensembles dieser Art. Und das war super. Also genau das, was ich irgendwie in dem Moment auch gebraucht habe. Auch da habe ich natürlich Hauptfach immer noch Saxophon weiterverfolgt und Gesang. Gesang war immer schon so ein Mittel des Ausdrucks für mich, was ich aber nie richtig gelernt oder studiert habe. Also es ist immer mit mir gewachsen und viel auch im Learning by Doing passiert. Und das war mir auch irgendwie wichtig, dass es so unausgebildet bleibt. Ich weiß nicht. Also es fühlt sich sehr authentisch an. Manchmal komme ich auch an die Grenzen und dann schaue ich, okay, wie kann ich da weitermachen oder was kann ich da konkret machen, stimmlich. Aber genau dieser Prozess, den finde ich auch total spannend.
Ja, das verbindet dich wahrscheinlich mit Steffi, oder?
Ja, ich habe schon auch immer mal wieder wirklich Vocal Coaching, Stimmbildung und sowas gemacht. Habe ich auch tatsächlich während Corona wieder angefangen, weil ich da das Bedürfnis hatte, mal an ein paar Sachen wieder zu arbeiten. Ansonsten habe ich da auch immer viel relativ intuitiv gemacht so und fand das auch immer schön, weil ich oft, also bei mir persönlich gerade im Jazzbereich oft zu ausgebildete Stimmen nicht so sehr gefallen. Also das ist natürlich wirklich extrem Geschmackssache. Gerade Stimmen und welcher Gesang einem gefällt, ist ja wirklich sehr, sehr, sehr subjektiv. Und habe da aber für mich an ein paar Stellen auch live bei Konzerten gemerkt, da gibt es so ein paar Sachen, wo ich das Gefühl habe, da muss ich jetzt mal jemand anderen fragen, weil da weiß ich nicht. Und es gibt so gute Vocal Coaches und da habe ich tatsächlich jetzt seit einem Jahr wieder mir jemanden gesucht. Aber sonst von unserem Werdegang her war es wahrscheinlich relativ ähnlich. Ich glaube, du hast auch selber über dich gesagt, dass es dir wichtig ist, einen sehr intuitiven Zugang prinzipiell auch zu deiner Musik zu haben, ne? Und da passt das natürlich sehr, sehr gut dazu, wenn du das so beschreibst.
Genau, beim Schreiben ist es auch ähnlich, dass ich oft Ideen habe und dann die intuitiv weiterbaue. Natürlich kommt dann irgendwann auch der Punkt, an dem man technisch einfach Sachen aussetzt oder sowas. Aber so von der Grundidee finde ich das immer super spannend und sehr, Ja, weil es einfach sehr authentisch ist, das intuitiv passieren zu lassen. Und manchmal dauert das natürlich ein bisschen länger im Prozess. Aber wenn man sich das erlauben darf und die Zeit hat, dann ja, finde ich das immer super spannend.
Aber ich bin natürlich immer interessiert, wenn Leute so viel gereist sind wie du, Fabia. Also ich glaube, ne, 2 Monate Ghana, irgendwie längere Zeit Tansania, China, Indien, Brasilien. Also echt irre, wo du überall warst. Das heißt, du hast schon wirklich das auch so ein bisschen drauf angelegt, wirklich viel Zeit im Ausland zu verbringen und wirklich das auch so die Kulturen da aufzusaugen, so ein bisschen, weil du ja wirklich auch länger in verschiedenen Ländern warst, ne?
Genau, ich glaube, das hat alles angefangen. Ich war mit 15 Jahren mit dem Jugendjazzorchester Sachsen damals, also ganz, ganz kleine Maus irgendwie, gefühlt in Indien für 10 Tage. Und das war natürlich absoluter Kulturschock. Das war auch das erste Mal, dass ich übersee war und dann noch Konzerttour und direkt dann nach Indien, Bangalore. Und da habe ich dann irgendwie gemerkt, wow, das finde ich total spannend und es fasziniert mich und interessiert mich total. Und dann in meinen Semesterferien habe ich das dann immer gemacht, dass ich gesagt habe, okay, jetzt 2 Monate oder 3 Monate habe ich Pause und habe mir dann immer irgendwie so ein Ziel oder ein Land oder eine Region rausgesucht, die mich sehr interessiert hat. Und dann bin ich da hingereist und hab das auch sehr genossen, die Zeit zu nehmen, tiefer einzutauchen in das Land und eben nicht nur, sag mal, die Sehenswürdigkeiten abzuklappern, sondern auch irgendwie da zu sein und idealerweise natürlich auch mit Leuten vor Ort in den Dialog zu kommen, musikalisch ganz vorne dran, aber natürlich auch generell, wenn es irgendwie möglich war. Also zum Beispiel in Ghana habe ich auch ein Projekt geleitet, 2 Monate für das heißt Musiker ohne Grenzen und da haben wir zusammen mit Kindern vor Ort ein Musical einstudiert mit einem Chor, ich habe dann den Chor geleitet und war dann jeden Tag eben an der Schule und wir haben dann immer Chorprobe gehabt und dann gab es parallel noch andere Freiwillige, die das Orchester, also Streichorchester geleitet haben, da konnte ich ja, ich spiele ja selber kein Streichinstrument, nicht so viel Input geben, zumindest was die technische Seite betraf und das haben wir dann alles zusammengefügt und dann eben nach 2 Monaten so ein Musical aufgeführt. Und das war schon, da war ich auch sehr nah. Dann habe ich auch im Internat bei den Kindern mitgewohnt. Und das war eine sehr, sehr besondere, sehr herausfordernde Zeit auf jeden Fall auch. Und ich habe auch immer das Gefühl, man lernt sehr, sehr viel über sich selbst in so einem, ja, absolut, doch auch irgendwie Grenzsituation.
Ja. Ne? Ja. Mhm. Welches Land hat dich am meisten beeindruckt?
Das ist super schwer zu sagen. Also ich habe auf jeden Fall eine Affinität in die afrikanische Region und auch da sind es verschiedene Länder, die mich faszinieren. Tansania habe ich irgendwie so eine spezielle Bindung, eben auch weil eine sehr, sehr gute Freundin von mir dort wohnt. Von den Menschen her fand ich Malawi unglaublich berührend und sehr, ja, einfach, also es hat irgendwie mein Herz berührt, wie dort gelebt wird und wie miteinander, also wie auch mit uns umgegangen wurde. Namibia fand ich unglaublich inspirierend und beeindruckend in der Natur. Und Finnland ist, glaube ich, jetzt so eine ganz andere Ecke wieder. Finnland ist einfach so ein Land, was mich aus ganz anderen Gründen fasziniert hat, aber eben auf diese Weite und diese raue Art der Natur, die da ist. Es ist irgendwie, Helsinki ist jetzt nicht so traditionell eine super schöne Stadt, zum Beispiel wie Amsterdam, aber es hat so eine Energie, die mich fasziniert und deshalb finde ich Finnland auch als Land sehr, 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 sehr toll.
Ja, ich finde es auch total wichtig, wenn man als weißer Mitteleuropäer, als Mitteleuropäerin nach Afrika kommt, gerade eben. Ich kenne Ostafrika, ich kenne Kenia nur, aber ich nehme an, es ist ähnlich wie Tansania von dem ganzen Feeling her, von den Menschen. Dieses Gefühl, irgendwie der Fremde zu sein, die Fremde zu sein, das ist total wichtig und ich würde es sehr, sehr vielen Menschen, zumal PolitikerInnen in Europa, sehr wünschen, diese Erfahrung mal zu machen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ganz anders. Also die Art, man ist irgendwie nicht so richtig zugehörig, weil man natürlich auch einfach anders aussieht, aber es ist die Neugier da irgendwie. Ja. Und von daher ist es wirklich komplett anders als das, was in Deutschland und in anderen Ländern stattfindet, andersrum. Aber man wird natürlich, wie gesagt, auch sehr mit sich selbst konfrontiert und genau diesem Gefühl der irgendwie Andersartigkeit und Nichtzugehörigkeit und man stellt sich dann noch viele Fragen und das war für mich auch ein Prozess, kulturell wie musikalisch als auch persönlich, der sehr, sehr wichtig war und der immer wieder neu kam auf unterschiedliche Art, je nachdem, wo man sich dann auch aufhält.
Hast du Wunschziele, die du als nächstes gerne bereisen würdest oder hast du schon Pläne, wo es als nächstes hingehen könnte?
Ach, viele Ideen habe ich schon. So ist es nicht. Also Island fasziniert mich zum Beispiel total. Mhm. Ich könnte mir auch, also und nach Neuseeland zum Beispiel wollte ich schon ganz, ganz lange und habe es aber irgendwie natürlich dann auch mit Corona erstmal begraben. Aber ich spüre das Fernweh auf jeden Fall in mir, weil ich jetzt auch eine Zeit lang eben sehr lokal gebunden war hier in Deutschland und Berlin und schon das, ja, dieses Bedürfnis habe, mal wieder rauszuwollen und einfach so einen neuen Input zu bekommen, weil ja, diese neue Situation, wie nennt man das? Stellt dann einfach immer wieder vor neue Herausforderungen persönlich.
Hast du irgendwelche Verbindungen zu Frankreich eigentlich auch? Ich habe das Gefühl, dass ich auf Instagram schon oft Fotos von dir aus Frankreich gesehen habe. Zumindest hatte ich vorher noch mal irgendwie so deine Bio mir durchgelesen und dachte, da steht gar nichts von Frankreich. Aber das hatte ich nicht gefragt.
Ja, mein Freund ist Franzose. Deshalb.
Aha.
Also eine sehr persönliche Verbindung.
Na, das ist doch schön.
Genau, deshalb bin ich auch öfter mal immer da.
Ah, verstehe.
Dein Album, Fabia, trägt den Titel Empirience und dann las ich, das ist ein Crossword aus Empathie und Experience. Fand ich auch schön, hatte ich auch so vorher noch nicht gesehen und vor allen Dingen finde ich, dass die Empathie ja irgendwie immer so ein bisschen unterschlagen wird. Also genau, das ist ein Wort, was, das ist, finde ich, kann man auch mal ruhig öfter im Pop oder im Jazz hören.
Ja, stimmt. Ja, für mich war es auch wichtig, dass das auch schon im Albumtitel irgendwie so ein bisschen zu erkennen ist, in welche Richtung es geht und um was es geht. Und gerade weil die Musik doch Einflüsse aus sehr vielen verschiedenen Genren hat und dann natürlich auch eine sehr spezielle Besetzung ist, dachte ich, wäre es irgendwie schön, das in dem Titel zusammenzuführen und dem ja so einen kleinen, so ein Dach zu geben, dem ganzen Thema.
Du hast ja neben deinen ganzen Orchester-Komponiertätigkeiten auch noch eine so eine Art Konzertreihe in Berlin, die du kuratierst in der Wabe unter dem Namen Artist oder Artist.
Artist.
Und wo du auch immer wahnsinnig interessante Kombinationen von Musikern und Musikerinnen einlädst. Was ist da so ein bisschen dein Hintergedanke oder unter welcher Prämisse lädst du da Musiker und Musikerinnen ein?
Also für mich war das wichtig, so eine Plattform zu gründen, in der man sich begegnen kann, interdisziplinär, musikalisch, was eben wirklich über die ganzen Genregrenzen hinausgeht und was unter anderem auch zeigt, dass Diversität da ist in Bezug auf Geschlecht, auf Hautfarbe, auf eben auch auf Genre und dass es eben so ein Ort wird, in dem Dinge passieren können, in dem auch das Publikum sich mit den Künstlern austauschen kann. Und das war jetzt leider in Corona-Zeiten schlechter möglich, als es zu Beginn ging. Und ja, wie wähle ich die KünstlerInnen aus? Ist eine gute Frage. Also es sind manchmal sind es Leute, die ich irgendwie zufällig irgendwo gesehen habe und sage, boah, das hat mich so persönlich selber beeindruckt und fasziniert, dass ich die gerne irgendwie einladen möchte und auch gerade für Berlin einfach mal herbringen möchte nach Berlin. Und irgendwie, also es ist ja auch so, dass jeder Abend von Artist unter einem Thema oder einem bestimmten Fokus steht und dann ist es manchmal auch sehr, sehr klar in der Linie, welche Arten von Künstlerinnen und Künstlern da in Frage kommen. Und ich mache es immer so, dass das erste Set ist so eine Art Opening-Set oder Opener-Set, in dem ich eine neue Band zusammenstelle, eine neue Kollaboration, oftmals auch mit interdisziplinären KünstlerInnen, Tänzern, Grafikern und alles Mögliche, was wir schon hatten, von Tuchmalerei über eine Ausstellung, die wir integriert haben, über Live-Kunst während des Konzerts. Und dort wird eben eine neue Formation prämiert an dem Abend, die vorher in dem Sinne noch nie zusammen gespielt hat. Und im zweiten Set ist dann immer so eine Art Artist in Residence und das ist eine Formation, die eben schon besteht und die dann direkt für diesen Abend eingeladen wird.
Ach, das ist ja toll. Wie oft passiert das? Das ist ja auch ein ganz schöner Aufwand, das immer zu planen und
vorzubereiten. Das stimmt. Also das nächste Mal ist es am 1. Oktober, deshalb stecke ich jetzt gerade mitten in Vorbereitungen wieder. Also in der Regel viermal im Jahr, das hat es natürlich jetzt sehr unterbrochen aufgrund der Pandemie, aber wir haben es jetzt dieses Jahr zweimal, letztes Jahr haben wir es auch zweimal zum Glück schaffen können im Februar und Oktober.
Ja.
Dieses Jahr ist im Oktober und Dezember, aber in der Regel haben wir angefangen mit viermal im Jahr.
Ich las noch eine Kritik über dich. Ich glaube, Wolf Kampmann schrieb, Fabian Mantel hat den Mut, Gegensätze als Gegensätze zu belassen. Das ist so eine typische kryptische Jazzkritik, wo man sich so richtig fragt, so, hä? Aber vielleicht kannst du ja damit was anfangen, oder? Kannst du damit was anfangen in Bezug auf deine Musik, oder?
Ah ja, die Interpretationsfrage. Ja. Ich glaube, was er damit meint oder was ich jetzt da persönlich drunter verstehe, ist einfach, dass das Album ja doch sehr, also in sehr verschiedene Ecken geht musikalisch und dass es irgendwie, so hoffe ich zumindest, eine Handschrift ist, die sich durchzieht, aber dass es irgendwie von sehr volkstümlichen Sachen und inspirierten Ethno-Groove-Beats und Rhythmen irgendwie und dann wieder zu ja doch sehr vielleicht sogar klassisch inspirierten Debussy, Ravel-artigen Passagen geht und das schon in den Stücken so eine Einheit bildet, aber von Stück zu Stück doch auch sehr, sehr unterschiedlich ist. Und vielleicht meint er das, dass eben genau die Gegensätze da sind und auch da sein dürfen. Und das ist mir auch sehr wichtig in der Musik, dass das Stück seinen Platz bekommt und dass man nicht versucht, das in irgendeine Ecke zu stecken oder in eine Kategorie zu stopfen, wo es vielleicht gar nicht hingehört oder hin soll. Und es ist manchmal schwer, weil man natürlich oft die Frage kommt, was ist es denn nur eigentlich musikalisch? Ich glaube, die Fragen kennen wir immer auch alle. Dann sage ich oft einfach anhören. Musik muss man nicht einordnen können. Also und vielleicht ist es genau das, was er meint. Er hat, glaube ich, auch geschrieben, dass er das Album als Art Klangbilderbuch sieht. Das fand ich eigentlich ganz passend, weil es auch wirklich eben immer diese Bilder gibt. Pro Stück wird man in so eine Art von Bild oder Welt mit reingenommen und dann das nächste Stück ist dann wieder eine andere.
Ja, wir kennen ja alle den Spruch vielleicht, talking about music is like dancing about architecture. Das mache ich halt täglich. Ich tanze eigentlich um ein Stück Gebäude herum sozusagen, wenn ich über Musik schreibe und spreche. Aber irgendwie machen wir es ja trotzdem und irgendwie bis jetzt bin ich zumindest nicht verklagt worden oder mir hat keiner Prügel angedroht, was mein journalistisches Schaffen angeht. Insofern glaube ich, geht's alles noch irgendwie.
Alles gut.
Mit was für Musik bist du denn eigentlich aufgewachsen? Haben deine Eltern auch viel klassische Musik gehört oder kam das bei dir dann erst über den Klavierunterricht?
Also ich glaube, das kam vorrangig über meinen Klavierunterricht, die klassische Musik. Ich weiß früher, also was haben wir alles angehört? Den klassischen Ostrock, der lief bei uns.
Karat, Pudis.
Ja, genau, alles sowas, kenne ich noch. Also auch bis heute haben wir ganz viele Schallplatten zu Hause. Und es war super gemischt einfach. Also wir sind, ich kann mich noch erinnern, wir sind als Familie auch in die Oper gegangen und ins Theater. Und also ich war mit ganz, ganz verschiedenen Arten von Musiken konfrontiert und meine Eltern haben mich da auch nie, ich sag mal so, ja, nee, das ist jetzt nichts für die Kleinen oder so, ne? Also die haben mich auch immer mitgenommen und ich glaube, vielleicht hat das auch so ein bisschen meine Neugier geschürt, in alle möglichen Richtungen zu gucken und zu hören. Das kann gut sein.
Und was war, gab es so einen ersten Saxophonisten oder Saxophonistin, wo du dir dachtest, das Instrument will ich unbedingt auch spielen?
Also ich glaube, meine erste Saxophonplatte war von Stan Getz. Und die habe ich dann rauf und runter gehört und dann kamen natürlich einige mehr dazu. Aber die Geschichte ist eigentlich ganz witzig, weil ich wollte immer Geige lernen. Schon mit 6 Jahren wollte ich Geige lernen und meine Eltern haben es in eigenem Interesse und ich glaube auch in meinem Interesse immer versucht zu verhindern, dass das passiert.
Das ist witzig, weil das haben wir tatsächlich dann auch gemeinsam. Ich wollte auch unbedingt Geige lernen und durfte auch nicht.
Also ich weiß, mein Papa hat mir das mal erzählt, dass er irgendwann früher Geige lernen musste und es gehasst hat und alle haben es gehasst und er hat gedacht, nee, das wollen wir uns alle ersparen. Und und dann habe ich statt Geige erstmal mit Klavier angefangen, weil Klavier ist ja auch so ein Standardinstrument. Irgendwie damals war das dann so die Wahl. Und dann mit 10 Jahren hatte ich nochmal diesen Impuls, Geige lernen zu wollen. Und dann haben meine Eltern gesagt, na gut, jetzt bist du alt genug, jetzt musst du das selber wissen, wenn du das wirklich möchtest. Die einzige Bedingung war, okay, du kannst gerne Geigenprobenunterricht nehmen, aber such dir doch noch ein anderes Instrument mit aus. Und dann ist meine Wahl auf Saxophon gefallen. Und der Geigenunterricht hat dann nie stattgefunden. Und dann bin ich auch direkt beim Saxophon hängen geblieben. Das hat mich dann doch sehr fasziniert. Und vielleicht kommt es auch daher, dass ich so diese Affinität habe für Streichorchester und mit Streichern zu arbeiten. Das kann gut möglich sein. Aber am Ende bin ich doch auch sehr dankbar, dass dann meine Wahl auf Saxophon gefallen ist.
Aber das ist ja witzig. Dann wären wir quasi in einem parallelen Zeitstrang, würden wir jetzt hier in einem Klassik-Podcast sitzen und wir wären beide Geigerinnen.
Genau.
Ich weiß aber nicht, ob ich dann dazu damit sitzen würde. Eher nicht. Ich glaube, ich kann mir kein paralleles Universum vorstellen, in dem ich Klassikkritiker wäre. Aber wer weiß, es gibt ja unendlich viele Universen.
Genau.
Eben. Insofern ist alles möglich.
Eben.
Nun.
Irgendwas habe ich mir gerade noch gedacht, aber jetzt warst du von den Geigen abgelenkt. Achso, nee, ich wollte noch.
Der Himmel voller Geigen.
Genau.
Ich wollte noch kurz darauf eingehen, dass ich es dann trotzdem oft erstaunlich finde, dass du ja in deinem Orchester gar nicht Saxophon spielst. Ne? Hm. Ich finde auch die Erklärung total plausibel. Die werde ich jetzt nicht sagen, die kannst du gerne erzählen.
Ja, nochmal wiederholen.
Ich finde das total plausibel, aber du machst das ja dann in anderen Formationen. Da hast du ja auch dann Quintett und andere kleinere Formationen, wo das passiert, aber im Orchester eben nicht, weil.
Genau, also im Orchester spiele ich selten bis kaum Saxophon, also live in der Regel eigentlich nicht mehr. Habe ich früher gemacht und habe dann aber eben gewechselt in diesen Dirigatsposten. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, energetisch bei der Band zu bleiben. Und gerade wenn man vor der Band steht und dirigiert, ist der Austausch natürlich ein anderer, als wenn ich mich umdrehe zum Publikum und dann auf einmal Saxophon spiele und Saxophon-Feature. Und das habe ich irgendwie probiert und habe einfach gemerkt, gesanglich geht es noch, auch gerade weil ich eben gesanglich eine Hand oder zwei frei habe, um Cues zu geben, um Time und was auch immer gerade nötig ist. Aber saxophonistisch geht das natürlich nicht. Mhm. Und deshalb war für mich das wichtig, mich zu entscheiden, was möchte ich konkret. Und da ist eben meine Entscheidung ganz klar auf Komponistin, Arrangeurin und eben auch Dirigentin gefallen. Und ich habe natürlich dann noch andere Projekte, in denen ich als Saxophonistin unterwegs bin, in kleineren Formationen, Quintett, Duo bis Quintett und größer. Aber eben jetzt ganz klar, im Orchester mache ich es nicht. Außer auf dem Album, da hat sich es natürlich dann angeboten, weil es ja auch ein Debütalbum und ich habe immerhin auch Saxophon studiert. Also wollte ich dann auch einen Song als Feature spielen.
Aber ganz kommst du uns jetzt doch nicht los, weil wir sprachen von deinen Anfängen, aber so Sax Heroes, also wer sind für dich so die, außer Stan Getz jetzt?
Also ich stehe tatsächlich total auf so die ältere Generation, also Richtung Lester Young, Dexter Gordon, Sonny Rollins. Es gibt natürlich auch tierische Saxophonisten, die jetzt am Start sind, auf jeden Fall. Aber so diese, die haben irgendwie sowas soundmäßig, was mich total catcht und immer wieder so packt. Und das, das finde ich einfach tierisch. Deshalb bin ich schon so ein nostalgischer Typ, wenn es um Saxophonisten und so weiter geht. Aber ich habe natürlich auch unabhängig davon sehr, sehr viele andere musikalische Vorbilder.
Klar. Ja. Wollen wir schon unsere Frage stellen, Steffi?
Können wir. Heute bist du wieder dran mit der Erklärung.
Ich bin natürlich dran, absolut. Du warst die letzten zwei Male dran. Die Frage lautet, welches Instrument bist du, Fabia? Und das ist die Frage nicht allgemein, sondern wie du dich gerade fühlst. Also es geht um eine momentane Stimmung. Bist du ein eher hohes Saxophon, ein durchdringendes, klares Power? Bist du vielleicht eine sanfte Marimba oder ein Kontrabass, je nachdem, wo du dich gerade fühlst. Und wir beantworten die Frage auch. Und Steffi und ich, Steffi guckt auch schon so ein bisschen gegen Decke, weil wir völlig unvorbereitet jedes Mal. Du weißt es schon, das ist sehr gut. Dann würde ich sagen, Stefanie Lottermoser beginnt.
Ich möchte heute gerne ein großer Konzertflügel sein, weil der ein sehr großes Spektrum an Dynamik und Klängen zu bieten hat und ich mich danach fühle.
Nach einem großen Spektrum, das ist jetzt aber sehr schwammig.
Ich habe das Gefühl, dass gerade so viele Sachen passieren und auf einen einprasseln, jetzt sowohl beruflich als auch gerade, wenn man sich so die Welt anguckt oder wenn man sich auch, also ich möchte, darf ich den ZuhörerInnen sagen, dass sie wählen gehen sollen? Geht wählen,
yes,
natürlich
please.
Darf ich das sagen.
Wir haben, glaube ich, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung
haben wir noch
ein paar Tage bis zur Wahl. Ne?
Ja. Und ich bin ja durchaus immer sehr politisch interessiert gewesen und äußere mich auch regelmäßig dazu und mache mir da schon auch gerade viel Gedanken. Ich habe schon gewählt, also mein Zettel ist schon in der Post. Aber ich finde, es passiert gerade so viel in allen Bereichen, eben sei es privat, beruflich oder auch gesellschaftlich. Und da reicht mir, da muss ich Akkorde spielen können zum einen, weil ich bin ja normalerweise sowohl beim Singen als auch beim Saxophon kann ich ja immer nur einen Ton spielen. Und manchmal reicht das nicht. Und heute brauche ich Akkorde und sehr viel Range. Deswegen würde ich den Konzertflügel nehmen.
Sehr gut.
Ich glaube, ich weiß es auch.
Du weißt es auch schon, bitte, Fabian.
Ja, ich glaube, es ist auch eins meiner Lieblingsinstrumente, aber ich würde gerne ein Cello sein, weil das so eine Wärme ausstrahlt und auch so eine erdende Energie hat. Und ich glaube, auch gerade, was du schon gesagt hast, Steffi, in der Zeit wie jetzt, das ist was, was mir sehr gut tut, so eine Art von, ja, so eine erdende Energie zu haben und anzukommen und irgendwie bei sich zu sein und mit den Menschen zu sein, die man lieb hat. Und ja, ein Cello hat einfach so einen großen Sound und so einen warmen Klang, kann aber auch sehr intim und sehr klein und sehr, ja, sehr besonders und ja, wie schwer das zu beschreiben. Aber es hat auf jeden Fall auch so ein großes Spektrum und für mich ist das so faszinierend, die Wärme, die von dem Instrument rausgeht.
Absolut, ich dachte gerade noch ans Cello auch, aber jetzt bist du es ja schon, deswegen muss ich mir was Neues ausdenken, weil ich über die Hamburger Elf-Cellisten sprach. Die sind also elf Cellisten, elf wie die Elbphilharmonie, die sind auch zu elft und können nur mit dem Cello machen die eigenen Arrangements und da kannst du ja alles machen mit dem Cello, weil dieses Instrument so vielfältig ist. Das ist ein ganzes Orchester mit elf Celli, das ist total faszinierend, das finde ich auch. Was für ein Instrument, was für eine Vielfalt, echt
total
bombastisch. Nun gut, dann bin ich einfach der Bass, weil Bass geht auch mal, Kontrabass. Ich bin einfach noch ein bisschen tiefer. Und so die tiefste Resonanz, die tiefste Schwingung, das ist manchmal braucht man das, finde ich. Man muss so richtig sich da so in so Welten hinabgeben und sehr gern folge ich zum Beispiel meinem Freund Lukas Kranzelbinder, bei Chef von ShakesDo aus Wien, der auch manchmal Videos postet, jetzt glaube ich auch länger nicht, wo er manchmal einfach nur Solo-Bass spielt oder Gambri oder so, wo einfach, wo diese Töne und du kannst die Augen schließen und spaced so weg und das liebe ich auch, also liebe ich überhaupt so ein bisschen manchmal sich so davontragen lassen, aber beim Bass ist es nochmal, weil das so ein Urinstinkt vielleicht anspricht.
Das ist auf jeden Fall mal eine interessante Besetzung heute.
We Bass, have a band. Hallo,
Es geht. Also mit dem Cello, wie gesagt, Cello kann eh alles. Und ich glaube, das passt.
Das ist auch
Man
schön.
Kann ja auch das Klavier so ein bisschen perkussiv einsetzen. Das könnte ja auch so ein Schlagzeugersatz sein. Es geht alles. Also.
Cello auch.
Das stimmt. Sehr schön.
Anything's possible.
Fabian, möchtest du noch die Menschen darauf aufmerksam machen, wo sie deine Konzerttermine finden, wo sie deine CD, dein Album bestellen können?
Voll, auf jeden Fall gerne. Also Konzerttermine sind immer aktuell auf meiner Webseite, fabianmantel.com. Und genau, das Album Empyreans kann man, ich glaube, überall bestellen, wo man es findet. Also auf allen möglichen Plattformen, Bandcamp und wie nennt man das hier, Mediamarkt, Saturn und Kulturkaufhaus, also egal.
Ja, interessant. Diese Namen fielen, glaube ich, in unserem Podcast auch noch nicht, aber die gibt es ja auch noch, stimmt.
Die gibt es auch noch,
ja. Das letzte Mal da war, aber ja, sollte man vielleicht mal tun, mal wieder. Einfach eine gute alte CD-Abteilung durchschlendern, warum nicht?
Ja, da war ich aber auch, weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal da war, du. Dann schon eher im Plattenladen, ne?
Ja, natürlich. Hamburg, Michelle Records, Tados, Shoutouts, liebe Grüße, immer großartig, machen wir gerne jederzeit umsonst Werbung. Jeden Fall. Und wir hoffen natürlich, dass wir dich auch mal in Hamburg persönlich treffen und auch dich sehen live.
Sehr
ich sah
gerne.
Noch, dass du 2018 beim Elbjazz warst, da habe ich dich verpasst.
Genau.
Damals, als es noch völlig selbstverständlich war, ständig auf Konzerte zu rennen und jetzt freuen wir uns auf jeden Strohhalm, alles, was wir kriegen können.
Genau, du warst im Schloss Agathenburg diesen Sommer, ne?
Genau, wir haben jetzt Ende Juni Schloss Agathenburg gespielt und ich glaube jetzt im was jetzt gerade kommt. Im Februar spielen wir nochmal in Stade, aber es ist natürlich jetzt auch nicht ganz Hamburg. Aber
Speckgürtel, ja.
So ungefähr. Genau, ich glaube 2019 haben wir noch mit Ben Wendell einmal auch beim Elbjazz gespielt. Das war das letzte Mal in Hamburg. Oder nee, danach habe ich auch nochmal mit meinem Orchester gespielt in der Halle 424. Ja, kommt hoffentlich wieder. Wir kommen hoffentlich bald wieder. Ja.
Vielen lieben Dank, liebe Fabia.
Ja, danke euch.
Schön,
und
dass
genau,
du da
Mal
warst.
Nächstes Mal sitzen wir an einem Tisch. Lieben Dank und auf bald. Ciao.
Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.